Ja, ich möchte Sie, ich möchte euch auch herzlich begrüßen. Alle, die ganz am Anfang dabei waren, alle, die dazugekommen sind und besonders auch unsere Gäste, die für diesen festlichen Tag extra zum Teil sehr weit gefahren sind. Herzlich willkommen. Vom Himmelreich. In einer Kirche, in einer Gemeinde geht es eigentlich um Himmel. Oder nicht? Und trotzdem, wenn ich mich so erinnere, es sind eigentlich wenige Predigten, an die ich mich erinnern kann, wo es um den Himmel ging. Wo ganz konkret über das Himmelreich gesprochen ist. Oder wie es manchmal auch heißt, über das Reich der Himmel oder über das Reich Gottes. Natürlich hat alles damit zu tun. Aber ganz speziell über das Himmelreich habe ich wenige Predigten gehört. Ich will jetzt ein bisschen an unseren alten Pastor anknüpfen, eine Frage stellen. Was haben Sie denn so, wenn Sie an Himmel denken, für eine Vorstellung? Woran denken Sie, wenn Sie Himmel hören? Man muss mal schauen, wie, was für einen Stellenwert ja diese Rede über den Himmel bei Jesus Christus hatte. Und wenn man da mal die Bibel sich anschaut, dann wird man sehr, sehr oft finden, dass Jesus über den Himmel gesprochen hat. Und die Menge, heißt es bei Lukas 9, zog ihm nach und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Oder sandte auch seine Jünger aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Es ist interessant, dass da, wo vom Himmel, vom Reich Gottes gepredigt wurde, auch meistens etwas passiert ist. Das ist also etwas, was ganz praktische Auswertung hatte. Und es musste spannend gewesen sein. Die Leute sind in Scharen gekommen und offensichtlich hat sich Jesus sehr, sehr viel Zeit genommen, über dieses Thema zu sprechen. Das heißt auch in der Apostelgeschichte, ihnen, also den Jüngern, zeigte er sich nach seinem Leiden, nach seiner Kreuzigung, durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Das war sein Hauptthema. Er hat natürlich auch über andere Dinge gesprochen, aber offensichtlich war eine der ganz zentralen Themen, eins der zentralen Themen war das Reich Gottes. Es war ihm offensichtlich ganz wichtig. Mehr als 50% der Aussagen, die Jesus gemacht hat, hängen irgendwie mit Reich Gottes oder mit Himmel zusammen. Und offensichtlich hat er auch seine Apostel damit beauftragt. Und das heißt bei Paulus, ganz am Ende der Apostelgeschichte, als Paulus in Rom war, Paulus aber blieb 2 volle Jahre in seiner Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen und predigte das Reich Gottes. Er predigte interessanterweise nicht das Evangelium. Er predigte das Reich Gottes. Er lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freigemut ungehindert. Natürlich hat das Reich Gottes, der Himmel, das Himmelreich etwas mit Evangelium zu tun. Aber es ist nicht identisch, es ist nicht dasselbe. Es ging also offensichtlich nicht nur um die Erlösung, um die gute Botschaft, dass die Menschen wieder eine Beziehung zu Gott haben könnten. Also es ging beim Himmel, beim Reich Gottes, offensichtlich auch nicht um das Jenseits. Ich weiß nicht, wenn man so an den Himmel denkt, wir kommen alle eventuell vielleicht in den Himmel, dann denkt man erstmal an das irgendwas, was nach dem Tod ist. Der Himmel kommt nach dem Tod. Aber offensichtlich kann das mit dem Reich Gottes, mit dem Himmelreich, nicht nur zumindest mit dem Leben nach dem Tod zu tun haben. Denn wenn man sich überlegt, dass Paulus 2 Jahre lang über dieses Reich Gottes gesprochen hat und Jesus 40 Tage, und wenn wir mal in die Bibel reinschauen, dann finden wir eigentlich über das, was nach dem Tod kommt, ganz konkret nicht so viel. Ich glaube nicht, dass man da 2 Jahre lang drüber reden kann. Und wenn, dann hätte sich das irgendwie im Neuen Testament auch ganz anders niederschlagen müssen. Und Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, das Reich Gottes mit Kraft. Das heißt, dass das, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, mittlerweile ja wohl eingetroffen sein muss. Man kann da auch sagen, nicht wir kommen in den Himmel nach dem Tod, vielleicht, sondern interessanterweise der Himmel kommt zu uns. Und zwar hier auf dieser Erde. Und nicht irgendwie, dass man es ja überhaupt nicht merken könnte, sondern es heißt dort mit Kraft. Und etwas von dieser Kraft hat man gesehen vorhin, dass Menschen gesund geworden sind, da ist was passiert. Also wenn der Himmel zu uns kommt, passiert was. Das muss man irgendwie merken. Ich weiß nicht, haben Sie das gemerkt, dass der Himmel gekommen ist? Aber das Himmelreich, wo ist das? Im Jenseits. Jesus sagt da, tut Buße, also kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Oder er sagte auch seinen Jüngern, geht aber und predigt und spricht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, das Himmelreich ist nicht weit weg. Es muss hier irgendwo auf der Erde sein. Aber interessanterweise hat es da ein Geheimnis mit diesem Himmelreich. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, hier ist es oder dort ist es. Schon was Geheimnisvolles mit diesem Reich Gottes, mit diesem Himmelreich. Und dann sagt Jesus, ja, es ist hier, mitten unter uns. Man kann nicht sagen, es ist hier und es ist da und trotzdem ist es mitten unter uns. Oder man kann es auch übersetzen, es ist mitten in euch. Und da wir jetzt uns so ein bisschen beschäftigt haben mit dem, was könnte denn das sein, dieses Himmelreich, dieses Reich Gottes, oder wo das sein könnte, wollen wir mal gucken, was ist es denn nun eigentlich? Was ist das Himmelreich? Was ist das Reich Gottes? Es geht also, wie wir gesehen haben, nicht um das Jenseits. Es geht nicht um den Himmel, in den wir irgendwann einmal kommen. Es geht auch nicht, zumindest nicht nur um das Evangelium, also um die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Also um die Möglichkeit, diese Trennung, die zwischen uns und Gott besteht, den natürlichen Menschen besteht, wieder zu beseitigen. Es geht offensichtlich um das Leben auf dieser Erde mit Gott. Himmel auf Erden, ist das möglich? Es gibt da einen frommen Fachausdruck. Also erst kommt sozusagen die Phase, wo man Gott kennenlernt, wo man dann sagt, ich möchte mit dir leben, wo man dann Christ wird im biblischen Sinn. Und dann kommt eine Phase, die nennt man Heiligung. Das würde ich wieder mal gerne fragen, was denken Sie sich, wenn Sie das, den Begriff Heiligung hören? Ist das was Schönes? Oder ist das sowas, also bis jetzt, das war so mal die schöne Zeit, aber jetzt kommt der Ernst des Christenlebens, jetzt ist Schluss mit Gnade, jetzt kommt Gehorsam, jetzt kommt der untere Weg, Verzicht, Selbstverleugnung, das Kreuz auf uns nehmen. Die Jugendzeit nach der Bekehrung ist jetzt vorbei und jetzt beginnt der Ernst des Christenlebens. Ist das Heiligung? Ist das Himmel auf Erden? Ja, wenn man mal liest, was Jesus schreibt über das, was es bedeutet, mit Gott zu leben, dann findet man das eigentlich nicht. Da heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch aufrichten. Ich will euch etwas schenken. Mein Joch, es gibt ein Joch. Es gibt etwas, was man braucht, damit ein Gespann auch sozusagen etwas vollbringen kann. Es gibt ein Joch, aber dieses Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Oder in einer anderen Übersetzung, das, was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Kann das mit dieser Vorstellung von Heiligung erklärt werden? Das heißt, Jesus redet hier von Heiligung. Er redet, wie das dann ist, wenn jemand, der zu Gott gefunden hat, dann auch mit diesem Gott lebt. Aber er sagt, ich will euch aufbauen, ich will euch aufrichten, ich will euch Freude machen. Und wenn er uns etwas aufträgt, etwas zu tragen gibt, dann soll das keine Last sein. Wir haben so ein bisschen etwas davon gehört vorhin. Das war eine große Aufgabe, das war eine große Last, aber sie war nicht schwer. Sie hat uns nicht runtergedrückt, sondern sie hat uns eigentlich aufgerichtet. Heiligung kann also nicht ein Leben im Verzicht und ohne jede Freude sein. Dasselbe finden wir übrigens auch bei Paulus und speziell auch für das Himmelreich. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also es muss etwas sein, was hier passiert. Das Himmelreich muss hier sein. Freude im Heiligen Geist. Und wenn wir auch noch mal ein paar andere Bibelstellen uns anschauen, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Nirgendwo finden wir Aussagen von Jesus, dass er uns etwas nehmen will, sondern eigentlich immer, dass er uns etwas bringt, etwas schenkt. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles schenken. Steht nichts von nehmen, nichts von verzichten. Steht was von schenken. Der Himmel auf Erden hat was mit Geschenk zu tun. Und er macht es auch ganz konkret. In Markus 10 sagt er, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen. Das kann passieren, offensichtlich. Oder um des Evangeliums willen. Der nicht hundertfach empfange, jetzt, nicht irgendwann im Jenseits, jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker, mitten unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an Marion Kalita, als sie zum Glauben kam und ihr Auto verschenkt hat. Und da, wo sie hinterher erzählt hat, ich habe 10 Autos geschenkt bekommen in ihrem Leben. Man kann sagen, Gott hat Humor. Aber ich glaube, Gott ist sehr genau. Er tut das, was er sagt. Das ist nicht so eine, wie soll ich sagen, so eine Aussage wie, ich hole dir die Sterne vom Himmel, wenn man verliebt ist. Das meint man vielleicht sogar ernst, aber es ist schwierig, das noch zu machen. Aber Gott kann das. Und Gott tut das auch. Der holt die Herren notfalls die Sterne vom Himmel. Er hat sie auch hingesetzt. Das heißt, wir müssen uns einfach grundsätzlich, wenn wir uns mit Gott und mit der Bibel und mit dem Wort Gottes beschäftigen, müssen wir uns immer klar machen, Gott will uns beschenken. Er will uns niemals etwas nehmen. Es sei denn, wir bekommen etwas Besseres dafür. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, nicht erst müssen wir sozusagen etwas abgeben und dann vielleicht schenkt uns Gott etwas, sondern Gott schenkt immer zuerst. Und dann dürfen wir von dem etwas abgeben. Dann erst erwartet er etwas von uns. Wenn man das im Hinterkopf hat, was Gottes Wesen ist, was Gottes Motiv ist mit uns, dann fängt man an, diese Bibel anders zu lesen. Dann muss man sich überlegen, was bedeuten solche schwierigen Stellen, nehmt euer Kreuz auf euch. Ich kann jetzt da nicht drauf eingehen, weil das eine Predigt für sich wäre. Sondern das muss dann nicht mit Verzicht zu tun haben, sondern mit der Liebe Gottes, mit seiner Gnade, mit seiner Wahrheit. Auch das ist letzten Endes dann ein Geschenk. Das heißt, bei diesem Himmel auf Erden, bei dem Reich Gottes, geht es ganz konkret um das Leben auf dieser Erde. Und interessanterweise sagt Gott uns, dass dieses Grundmotiv, das er mit uns hat, dass er uns etwas schenken will, dass er uns ja überschütten will mit seiner Liebe, dass sich das niemals ändern wird. Diese bekannte Stelle aus dem Römerbrief, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, also schlicht und einfach nichts, weder hohes noch tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Das ist sozusagen das Grundgesetz Gottes. Nichts kann daran etwas ändern. Nichts und niemand. Wenn man das weiß, liest man die Bibel anders. Wenn ich das immer im Hinterkopf habe, alles, was Gott mir sagt, muss ich hinter diesem Hintergrund sehen. Gott liebt mich mit einer bedingungslosen Liebe. Er will mir nichts nehmen, er will mir etwas schenken. Und ich habe gemerkt, seitdem ich die Bibel so lese, steht ganz was anderes drin, als was ich vorher gesehen habe. Aber Jesus erklärt, was das Himmelreich ist. An einigen Beispielen, was das mit diesem Himmelreich, also mit diesem Leben auf der Erde, mit Gott zu tun hat. Und er macht es in Gleichnissen. Er sagt, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Das ist das Himmelreich. Das Himmelreich, so sagt es Jesus, so sagt es Gott, ist ein Schatz. Es sieht nicht so aus wie ein Schatz, aber es ist ein Schatz. Und zwar ein Schatz, der so wertvoll ist, dass wenn ich ihn erkannt habe, dass ich alles andere dran gebe. Und man kann ihn entdecken. Es hat ihn jemand gefunden. Er hat ihn nicht gesucht, er hat ihn gefunden. Und wenn du ihn entdeckt hast, dann willst du ihn haben. Um jeden Preis. Gibst alles dafür her. Und dieses alles ist eigentlich weniger materiell gemeint. Das mag sein, dass es auch mal damit dabei ist. Aber du bist bereit, alles herzugeben, worauf du bisher stolz warst, was dir wertvoll war, was dir wichtig war. Also doch Verzicht. Nein, es steht dort mit Freuden. Mit Freuden. Nicht wehmütig zurückschauen. Oh, was habe ich alles aufgegeben? Sondern nicht zurückschauen. Nach vorne schauen. Ich weiß, dass da etwas viel, viel Besseres kommt. Es geht also nicht um Verlust, es geht um Gewinn. Aber die Frage ist, wie kann ich diesen Schatz sehen? Denn dieser Schatz, der da im Acker war, der ist ja als Schatz erkannt worden. Und erst als man ihn erkannt hatte, war man bereit, alles abzugeben. Es ging nicht umgekehrt, dass jemand gesagt hatte, hör mal zu, da ist ein Schatz, der sieht nicht so aus wie ein Schatz, aber nimm ihn erstmal, oder beziehungsweise gib erstmal alles weg, und dann nimm nur diese Kiste, diese Blackbox, und dann guck mal, was drin ist. Nee, es geht andersrum. Erst sehe ich den Schatz, und dann gebe ich alles andere dran. Ja, und um diesen Schatz zu erkennen, braucht man etwas, was Paulus im Epheserbrief beschreibt. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Das heißt, diesen Schatz zu erkennen, ist keine intellektuelle Leistung. Das heißt, ich kann 50 Jahre studiert haben, ich kann sämtliche Literatur kennen, ich kann mich in allen Philosophien und so weiter auskennen und trotzdem den Schatz nicht erkennen. Es gibt Theologen, Theologieprofessoren, die ihr ganzes Leben lang über Theologie, über das Neue Testament reden und den Schatz niemals in ihrem Leben erkannt haben. Es ist nicht intellektuelle Leistung. Das heißt, wir brauchen etwas ganz Spezielles. Wir brauchen einen bestimmten Blick. Wir brauchen Augen des Herzens. Das heißt, dieser Schatz wird nicht von unserem Kopf entdeckt, sondern von unserem Herz. Wir brauchen also etwas in unserem Herzen, das diesen Schatz auch wirklich wahrnimmt, das ihn erkennen kann. Und diese erleuchteten Augen des Herzens hat man als natürlicher Mensch nicht. Es ist nicht etwas, womit jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, ausgestattet ist. Sondern den bekommt man erst, diese erleuchteten Augen, wenn man so eine Art Dekodierer hat. Etwas, das uns übersetzt, was Gott mit seinem Wort eigentlich sagen will. Und das nennen wir den Heiligen Geist. Wir brauchen also ein Werkzeug, um diesen Schatz erkennen, um diesen Text dechiffrieren zu können. Und dieser Dekodierer ist der Heilige Geist, und den bekommen wir in dem Augenblick, so sagt es die Bibel, wo wir ein ganz klares und bewusstes Ja zu einem Leben mit Gott durch Jesus Christus sagen. In dem Augenblick, sagt die Bibel, werden wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir bekommen den Heiligen Geist und sind ab jetzt in der Lage, diesen Schatz überhaupt erst zu erkennen. Der Schatz ist verborgen im Acker. Er ist nicht für jeden sichtbar. Die meisten Menschen, ich würde mal sagen, 95% der Menschen erkennen ihn nicht. Das hängt damit zusammen, dass Gott den Menschen ursprünglich in einer ganz engen Beziehung zu ihm geschaffen hat, in einer Liebesbeziehung. Aber der Mensch wollte aus dieser Beziehung heraus. Er wollte autonom sein. Er wollte ohne Gott leben. Er brauchte Gott nicht. Er kommt auch ohne Gott zurecht. Und jetzt begegnet dieser Gott voller Liebe und Treue uns Menschen und sagt, ich will nicht nur ein paar Gedanken an dich, sondern ich will dich ganz. Und wenn Gott uns irgendwann fragen sollte, hast du mich von ganzem Herzen und mit all deiner Kraft geliebt, dein Leben lang? Dann kannst du sagen, wenn du Ja sagen kannst, bist du gerecht vor Gott. Dann kannst du vor Gott hintreten und sagen, ich habe ein Anrecht auf den Himmel. Gerechtigkeit im Alten Testament war ein Beziehungsbegriff, die Liebe. Gerecht zu sein heißt, sich einer Beziehung gemäß zu verhalten. Und jeder, der sagen kann, ich habe mich dieser Beziehung zu Gott, dieser Liebesbeziehung zu Gott gemäß verhalten, mein Leben lang, der ist gerecht vor Gott. Aber Paulus schreibt, keiner, nicht einer, ist gerecht. Niemand kann von sich behaupten, ich habe das, was ich Gott eigentlich in seiner Beziehung zu mir schuldig war, geleistet. Wir sind allesamt Sünder und am Mangel des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Und nehmen wir an, wir begegnen diesem Gott, kann man sagen, Gott schimpft nicht, sondern Gott schaut uns nur an in dieser bedingungslosen Liebe, so wie er damals den Petrus angeschaut hat, als er ihn verraten hatte. Jesus musste kein Wort sagen. Da heißt es einfach nur, Petrus ging weg und weinte bitterlich. Wenn wir das begreifen, wer Gott ist und was er eigentlich mit uns vorhat und uns dann anschauen, wie unser Leben war, dann muss Gott kein Wort mehr sagen. Dann wissen wir, dass wir das nicht sind, was wir sein sollten. Dass wir vor Gott letzten Endes nichts zu bringen haben. Auch, und das ist ja etwas, was viele Menschen denken, auch wenn ich ein edles Leben führe, moralisch hochstehe, nie eine Steuerhinterziehung oder sonst irgendwas mache. Das hat überhaupt nichts mit zu tun mit dem, was Gott will. Gott will nicht Moral, Gott will Beziehung. Und wenn wir diese Beziehung zu Gott nicht gelebt haben, dann haben wir vor Gott versagt. Es geht nicht um Humanismus. Und wer meint, dass er vor Gott etwas mit seinem edlen Verhalten vorweisen kann, wer also im biblischen Ausdruck geistlich reich ist, der kommt eben gerade nicht in das Himmelreich. Das heißt, Jesus sagt das einmal ganz deutlich, selig sind, die da geistlich arm sind, die sich bewusst sind, ich habe vor Gott nichts vorzuweisen. Ich habe völlig versagt. Ihre ist das Himmelreich. Ihnen gehört der Himmel. Sozusagen seine totale Pleite vor Gott einzugestehen. Und das Schöne ist, wir können, aber wir müssen auch vor Gott nichts vorweisen. Weil nämlich Jesus Christus stellvertretend für uns dieses Leben in Gerechtigkeit in einer völligen Beziehung zu seinem Vater gelebt hat. Er hat nicht nur unsere Schuld genommen, sondern er hat uns auch seine Gerechtigkeit gegeben. Er will jedem Einzelnen, der ihn noch nicht kennt, seine Gerechtigkeit geben. Ich, Jesus Christus, habe dieses Leben ohne Sünde, ohne eine Trennung vor Gott gelebt und ich möchte dir stellvertretend dieses Leben angeben. Und dann dürfen wir wie der verlorene Sohn zurückkommen zu unserem Vater im Himmel, der uns immer noch liebt, immer noch in seiner bedingungslosen Liebe. So wie wir das im ersten Johannesbrief lesen, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Zu ihm kann ich durch Jesus Christus, dem einzigen Weg zu Gott, kommen. So, wie ich bin. Ich muss nichts geleistet haben. Ich kann der größte Versager auf der Welt sein. Wie der Mann, der neben Jesus am Kreuz hing, der keine Möglichkeit hatte, noch irgendetwas zu tun. Er war angenagelt und hatte vielleicht noch eine Stunde zu leben. Da konnte er nichts mehr gut machen. Und trotzdem, er konnte kommen und Jesus konnte zu ihm sagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und um das zu erklären, gibt es einfach ein wunderschönes Lied, das wir jetzt zusammen singen wollen. Jeder, der diese Beziehung zu Gott noch nicht hat und der das Gefühl hat, ich muss aber erst noch dieses und jenes und das machen, ich muss erst noch besser werden, dem, der mag dieses Lied einfach mal mit ganzem Herzen mitsingen. Nicht schön? Ist das ein Angebot von der größten Macht des Universums? Aber es geht um das Himmelreich. Es geht ja darum, was ist, wenn ich das gemacht habe? Auch wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, erkennen wir noch immer nicht automatisch, diese Hoffnung, diese Herrlichkeit und seine Kraft in uns. Und deshalb bittet Paulus die Christen in Ephesus um diese erleuchteten Augen des Herzens. Also auch jemand, der diese Entscheidung getroffen hat. Auch er sieht dieses Reich, dieses Himmelreich, dieses Reich Gottes nicht automatisch. Deshalb gibt uns Jesus nochmal ein Gleichnis. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Jetzt ist das Himmelreich aus der Sicht des Kaufmanns. Es ist also jemand, der weiß, da gibt es eine Perle, da muss es eine Perle geben. Und der sich auf die Suche macht, diese Perle zu finden. Das ist der, der eine Ahnung bekommen hat durch den Heiligen Geist, dass es dieses Himmelreich, dieses Reich auf dieser Erde mitten unter uns, dass es das gibt. Und der gesagt, ich möchte dieses Reich, ich möchte das erleben. Ich möchte nicht nur eine Theorie im Kopf haben, sondern ich möchte dieses Reich Gottes, diese Perle sehen. Und dann brauche mir niemand mehr zu sagen, dass ich alles aufgeben muss. Das tue ich von selbst, wenn ich weiß, ich habe etwas viel, viel Besseres gefunden. Alle unsere Erfahrungen, über unsere Überzeugung, diese vielen Gedanken, die in uns drin sind, die wir mitgeschleppt haben aus unserem alten Leben, die gegen das Wort Gottes stehen und letzten Endes deshalb Irrtum und Lüge sind. Und wieder nichts von einem Abschiedsschmerz. Denn diesen traurigen Abschied steckt immer drin, eigentlich verliere ich was. Nein, kein Zurückschauen. Nur noch die Perle, die er entdeckt hat. Was passiert denn, wenn wir das erkannt haben? Die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Es hat also etwas mit Erkennen zu tun. Es ist etwas, was sozusagen uns nicht aus uns herauskommt. Was uns Gott sozusagen als genetische Information oder in sonst irgendeiner Form mitgegeben hat, sondern dieses Erkennen liegt außer uns. Und wenn wir uns noch erinnern an diesen Schatz im Acker, interessanterweise kauft er nicht den Schatz, sondern er kauft den ganzen Acker. Das heißt, der Schatz und der Acker gehören zusammen. Der Schatz in einer Vitrine, die Bibel in Goldschnitt, sozusagen im Bücherregal, hilft uns gar nichts. Da haben wir den ganzen Schatz, den ganzen Reichtum Gottes und es nützt uns nichts. Ohne den Acker, und mit dem Acker ist in der Bibel immer das menschliche Herz gemeint. Ohne das Herz, ohne dass ich diesen Acker sozusagen mitsamt dem Herz nehme, geht es nicht. Nur wenn Schatz und Acker verbunden sind, dann wird es der Schatz, für den ich bereit bin, alles herzugeben. Und wie man diesen Schatz mit dem Acker verbinden kann, das sagt uns Jesus jetzt wieder mit einem anderen Gleichnis. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Sauerteig ist etwas, was ansteckt, was aus dem ganzen Teig am Ende auch wieder Sauerteig macht, obwohl es ganz wenig ist. Aber in dem Augenblick, wo ich es verbinde mit dem Teig, wird alles zum Sauerteig. Und wenn man sich das mal genau anschaut, dieses Gleichnis ist ein halber Zentner. Das ist eine Menge. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten jetzt diesen halben Zentner mit dem Sauerteig vermischen. Das ist Arbeit. Das ist richtige Arbeit. Er muss geknetet werden, total vermischt werden. Das heißt, alle unsere Werte, unsere Motive, unsere Gedanken, sie müssen vermischt werden mit dem Wort Gottes. Jeder Gedanke, alles, was in uns ist, muss irgendwie in Verbindung kommen mit dem, was Gott sagt. Es muss uns völlig durchdringen. Wir müssen ganz durchdrungen sein von der Wahrheit Gottes und in dieser Wahrheit steckt seine Liebe, steckt seine Gnade. Erst dann werden wir sozusagen durchsäuert und erst dann werden wir den ganzen Reichtum dieses Schatzes erkennen. Und in diesem Gleichnis oder beziehungsweise in der Aussage von Jesus, die wir schon mal hatten, da steckt auch etwas davon drin. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Oder die euch selbst beladet, indem ihr euch mit allen möglichen Geboten belastet und sagt, ich muss Leistung bringen als Christ. Ich muss das tun, ich muss jenes tun. Nein, ich will euch erquicken und nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das heißt, das, was Jesus uns sagen will, ist nicht in uns drin. Wir müssen schon uns genau anschauen, was er sagt. Wir müssen uns beschäftigen mit dem Wort Gottes. Wir müssen es ganz in uns aufnehmen. Und dieses Kneten, dieses Durchsäuern, dieses Lernen setzt voraus, dass wir vertraut sind mit dem, was Gott uns zusagt, in einer ganz konkreten Situation. Was möchtest du mir heute schenken? Wenn ich morgens meine stille Zeit mache, nicht, ach, schon wieder stille Zeit, naja, muss ja sein. Gehört sicher für einen Christen? Nein. Was möchtest du mir heute schenken? Wo liegt dieses Segenspaket, das du schon für mich bereit hast? Ich möchte es nehmen. Ich möchte einfach erfahren, was du mir jetzt sagen möchtest. An Schönem. Jeden Tag liegt ein Segenspäckchen für uns bereit. Und die Bibel ist voll von solchen Paketen. Aber wir müssen sie eben kennenlernen. Zum Beispiel, wie geht's weiter? Ja, es gibt ja im Leben nicht nur Freuden, es gibt ja auch schwierige Situationen, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Also ein kleines Päckchen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Widersinnig, ne? Wenn ich ein Problem habe, müsste ich mich eigentlich mit dem Problem beschäftigen. Und nach seiner Gerechtigkeit, nach der Beziehung zu Gott, so wird euch das alles zufallen. Gott ist ganz anders. Er ist ganz merkwürdig. In dem Augenblick, wo ich sozusagen seine Probleme zu meinem Problem mache, wo ich mich in erster Priorität um ihn kümmere, da kümmert er sich um meine Probleme. Und er hat mehr Möglichkeiten als ich. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich muss nicht ständig drüber nachdenken, was ist morgen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Ist genug, dass jeder Tag seine Plage hat. Ist das nicht schön, was ich sagen kann? Ich kann heute das tun, was ich tun muss, was dran ist, und ich kann es tun ohne Sorge, ohne Angst. Und wer ohne Angst denkt, denkt besser. Automatisch so gewesen, überall, wo eine Erweckungsbewegung war, gab es fast mit einem, oder man kann sagen, mit einem ehernen Gesetz anschließend einen wirtschaftlichen Aufschwung. Kann man durch die ganze Geschichte verfolgen. Oder man hat einen Durchhänger. Ich weiß manchmal nicht, da ist, hat mich irgendetwas, ein Wort oder was hat mich berührt, wo ich erstmal sage, ach, ist schlimm. Und trotzdem ist es ganz tief drin und dann habe ich so eine kleine Depression. Da sagt Gott, was betrübst du dich, meine Seele? Ist ja in mir drin, was dich da betrübt. Das bin das Ich sozusagen. Das betrübt dich, es hängt durch. Warum hängst du durch, meine Seele? Bist du unruhig in mir? Dann darf ich dieser Seele sagen, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Oder eine ganz schwierige Aufgabe vor mir, zum Beispiel diese Gründung der Gemeinde, ja, wo wir als kleines Häuflein ankamen und sagen, wir gründen eine Gemeinde. Keiner von uns hatte jemals eine Gemeinde gegründet. Wir wussten nicht, wie das geht. Wir wussten auch nicht, wie es ausgeht. Und wo Gott dann sagt, sieh, ich habe dir geboten. Ja, ich gebiete dir das sogar. Du sollst getrost und unverzagt sein. Und was damals Josua an Aufgabe vor sich hatte, diese Stadt Jericho mit ihren Mauern einzunehmen, mit einer Truppe, die also total, wie soll ich sagen, überhaupt nicht militärisch ausgebildet war. Im Grunde militärisch ein total unsinniges Unterfangen. Aber Gott sagt, ich gebiete dir, dass du getrost bist. Du musst dich nicht fürchten. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. In allem. Es gibt keine seelische Qualität, nichts, was uns sozusagen emotional oder seelisch trifft, wo es nicht eine entsprechende Liebesqualität von Gott gibt. Für alles hat Gott etwas, einen Trost, etwas Schönes für uns bereit. Und erst, wenn wir empfangen haben, wenn wir satt geworden sind von dem, was Gott uns geschenkt hat, dann können wir wirklich das weitergeben. Erst beschenkt uns Gott und dann dürfen wir von diesem Überfluss weitergeben. Und diese Liebe kommt eben aus der Wahrheit, die wir zuvor aufgenommen haben, indem wir uns mit diesem Wort beschäftigen, mit den Zusagen, die uns Gott macht. Bis alles in uns sozusagen von dieser Wahrheit durchdrungen ist. Und wenn das passiert ist, dann dürfen wir das sagen, was Paulus bei den Galatern sagt: Jetzt lebe ich, aber doch eigentlich nicht ich, sondern dieses Wort Gottes, dieses total vermischte und verbundene Wort Gottes mit allen meinen Gedanken, das lebt in mir. Und damit lebt Christus in mir. Aber es heißt, ich muss alles verkaufen. Und das heißt im Klartext, ich muss letzten Endes dazwischen wählen, ob ich Gott ganz vertraue oder nicht. Oder ob ich ihn nur sozusagen als eine meiner verschiedenen Hilfsquellen betrachte. Naja, wenn ich das nicht mehr schaffe, dann ist ja Gott auch noch da. Aber Gott möchte nicht nur ab und zu einen Gedanken an ihn, sondern er möchte uns. Und um deutlich zu machen, dass dieser doppelte Boden, mit dem wir so oft arbeiten, dass der bei Gott nicht funktioniert, gibt er wieder ein Gleichnis. Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger oder müsste sagen ein Unterwiesener des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorruft oder hervorholt. Ein Schriftgelehrter steht zunächst mal für eine bestimmte Lebenseinstellung. Ein Schriftgelehrter ist einer, der sagt, ich kann letzten Endes aus meiner eigenen Leistung vor Gott bestehen oder überhaupt im Leben bestehen. Ich finde meinen eigenen Sinn im Leben. Ich brauche eigentlich niemanden. Und wenn da noch jemand kommt, mir was dazu schenken will, so ein Sahnehäubchen, ist okay. Aber eigentlich kann ich selber. Das ist sozusagen mit Schriftgelehrter gemeint. Und hier ist auch ein Lebensstil angesprochen, den auch unter vielen Christen anzutreffen ist, die eben Heiligung als eine Leistung verstehen. Jetzt muss ich sozusagen vor Gott Leistung bringen. Und ich kann bestehen vor Gott, indem ich die Leistung, oder ich kann nicht bestehen, wenn ich die Leistung nicht bringe. Das heißt, ein Stück Schriftgelehrter steckt in jedem Menschen drin. Wir sind einfach leistungsbezogen erzogen worden. Leistung ist sozusagen etwas, was in uns ganz, ganz tief drin steckt. Aber Jesus sagt eben ganz deutlich, wenn eure Gerechtigkeit, eure Beziehung zu Gott nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr eben nicht in das Himmelreich kommen. Also auch als Christ, als Leistungschrist, habe ich letzten Endes das Himmelreich verpasst. Als jemand, der sagt, jetzt ist sozusagen mit der Bekehrung, ist die Gnade zu Ende, jetzt kommt Leistung. Nein. Die Gnade ist dann nicht zu Ende, sie fängt dann an. Sie fängt erst richtig an. Nur das muss ich dann sehen, dass ich eben nichts verliere, sondern was beschenkt bekomme. Das heißt, auch ein Schriftgelehrter, auch jemand, der im Evangelium unterwiesen ist, der das alles gehört hat und weiß, kann im tiefen Herzen immer noch Schriftgelehrter sein. Da sollten wir uns einfach fragen, gehören wir zu denen, die Gott ganz vertrauen oder die immer noch, ja sagen wir mal zu 60% sagen, na, eigentlich schaffe ich das meiste doch selber. Und Jesus macht auch deutlich, wo das bei einem Schriftgelehrten dann so anfängt, sozusagen die Klarheit zu kommen. Das ist ein anderer Schriftgelehrter, der sprach zu ihm, er ist nur einer und es ist kein anderer Gott außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von allen Kräften, und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und Jesus, als er das sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Er hat verstanden, dieser Schriftgelehrte, dass es eben nicht Leistung ist, sondern dass es Beziehung ist. Jetzt geht es um die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Nicht Leistung. Aber dieser Schriftgelehrte, von dem hier die Rede ist, der hat noch ein Problem. Und Gott bzw. Jesus sagt ja, dieses Gleichnis betrifft das Leben mit ihm. Also das heißt, das betrifft immer auch uns. Da sprach er, darum gleich der Schriftgelehrte, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Altes und Neues hervorholt. Er hat zwei Schätze. Und je nach Bedarf, in welcher Gesellschaft er sich bewegt, holt er aus dem einen Schatz das Weltliche, da redet er ganz wie ein Weltmensch, oder er ist gerade in der Gemeinde, dann holt er den schriftlichen Schatz raus. Den christlichen, Entschuldigung. Ja, das heißt, er ist einer, der sozusagen beides parat liegen hat und je nach Bedarf aus dem einen oder aus dem anderen Schatz sich etwas holt. Aber Jesus sagt, das geht nicht. Ich kann nicht das Ganze im Additionsverfahren nehmen. Ich behalte alles, was ich habe und nehme sozusagen das andere noch dazu. Das funktioniert bei Gott nicht. Entweder es ist alles vermischt, alles sozusagen durchsäuert, oder es geht nicht. Oder wie das bei Johannes heißt, wenn jemand die Welt lieb hat, also praktisch das tut, was eben man tut und das für richtig hält, was man für richtig hält, dann ist er nicht in der Liebe des Vaters. Oder anders ausgedrückt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Oder sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das ist, was hier gesagt wird. Dieses Halbe. Ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Und dann müssen wir uns einfach fragen, zu welchen gehören wir? Und dann kommt eigentlich das entscheidende Gleichnis. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mann nahm und auf seinen Acker säte, das kleinste unter allen Samenkörnern. Aber wenn es gewachsen ist, ist es größer als alle Kräuter. Es wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Der Same, das ist das Wort Gottes. Das ist überhaupt nicht imposant, winzig. Erkennt man überhaupt nicht. Macht überhaupt nichts her. Christentum, was ist das? Es gibt viel schönere Philosophien. Es gibt den Buddhismus, es gibt dies und jenes. Es macht nichts her. Es ist winzig. Unbeachtet. Es passiert auch nichts damit, wenn es nur für richtig befunden wird oder als Doktrin akzeptiert wird. Aber in dem Augenblick, wo dieser Samenkorn ins Acker kommt, wo es in mein Herz kommt, dann wandelt er sich in eine ganz neue Dynamik. Dann entfaltet er seine Kraft in uns und wird größer als alle anderen Gewächse. Und zwar so groß, dass er sogar den Vögeln oder anderen Schutz und Geborgenheit bieten kann. Das heißt, wenn dieser Same wirklich ins Herz kommt, wenn wir das tun, was Jesus in den anderen Gleichnissen sagt, dann wird dieser Same in uns aufgehen und dann werden wir dieses Reich Gottes erleben. Und Paulus sagt das mal in dem Brief an die Kolosser, das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und euch auch bei euch wächst, und zwar von einem bestimmten Zeitpunkt, von dem Tage an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in Wahrheit. Ja. In dem Augenblick, wo ich das erkenne, wo ich diesen Schatz erkenne, fängt das die Dynamik an. Dann fängt es an zu wachsen. Und das ist eben nicht nur eine Lehre, sondern da ist Kraft drin. Und ich habe mich einfach gefragt, wenn da wirklich eine Kraft drin ist, wenn das stimmt, was du sagst, dass in uns eine Kraft ist, die wir nur nicht ausnutzen, die wir einfach liegen lassen, nicht beachten, dann muss diese Kraft in mir auch etwas bewirken. Und ich habe eine Unart seit Jahrzehnten und die kriegt man schwer raus, wenn man was Jahrzehnte eingeübt hat. Dann habe ich gesagt, Herr, wenn diese Kraft in mir ist, dann möchte ich heute damit aufhören. Ich habe dann an diesem Tag mit aufgehört. Gott gibt uns so Kostproben. Es ist nicht Theorie. Ich muss sie einfach in Anspruch nehmen, diese Kraft. Sie ist da. Und deshalb möchte ich zum Schluss eigentlich mit Paulus bitten, dass Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn, das heißt diesen Schatz, diese Perle zu erkennen. Dass wir nichts mehr wollen als diese Perle, als diesen Schatz und die Kraft erleben, die in uns ist. Damit diese Gemeinde eben nicht nur äußerlich, sondern vor allen Dingen auch innerlich wächst und die Kraft des Himmelreichs immer sichtbarer in unserer Mitte wirkt. dass uns alle Selbsthilfe und Selbstverwirklichungsgedanken, alle Sorgen und Nöte an ihn abgeben und wirklich konsequent sein, damit wir diesen Himmel auf Erden erleben können. Amen.